Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Da ist sie also wieder, die Frankfurter Buchmesse, fast so wie vor der Pandemie. Mit pathetischen Klängen begann vor einer guten halben Stunde die Eröffnungsfeier auf dem Messegelände. Und an den kommenden 5 Tagen wird viel gesprochen über das gedruckte Wort, über Bücher und Buchhandel, über Verlage und Vertriebswege, über explodierende Papier- und Energiepreise und dramatisch rückläufige Umsätze, auch über leere Reihen bei Lesungen und die erlahmende Kaufkraft der Buchkundschaft. Ein frostiger Herbst stehe der Buchbranche bevor. So anschaulich hat es jüngst der Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels formuliert, Peter Kraus vom Kleff. Zur Stunde laufen also die Eröffnungsfeierlichkeiten. Wir berichten später in der Sendung darüber. Aber dass die Buchmesse Corona geschwächt wie sie ist, dass sie wieder fast wie gewohnt stattfinden kann, dazu hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit einem Millionenbetrag aus ihrem Etat einen Beitrag geleistet. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Roth, kleine Verlage fürchten derzeit um ihre Existenz. Der Buchhandel weiß nicht, wie er im Winter die Ladenlokale warm halten soll. Und zu alledem halten in Krisen- und Kriegszeiten auch die Buchbegeisterten ihr Geld zusammen für die eigene Heizungsrechnung. Aus ihrem Topf kommen jetzt 3,5 Millionen Euro für die Messe, für eine einmalige, wenn auch mehrtägige Veranstaltung. Aber wäre das Geld nicht direkt in der Branche sinnvoller gewesen?
Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass diese Frankfurter Buchmesse wieder stattfindet, dass sichtbar ist, welche Bedeutung Bücher haben. Und es kommen 4.000 Ausstellerinnen und Aussteller aus 95 Ländern nach Frankfurt. Und natürlich wird das auch der Ort sein, über die großen Probleme, mit denen die ganze Kultur praktisch konfrontiert ist in einer Zeit, in der 3 Krisen sich übereinander lagern. Covid ist nicht vorbei. Der Krieg hat massive Auswirkungen. Die Energiepreise gehen durch die Decke und das Papier wird immer teurer. All das wird ein Thema sein, aber es soll eben auch ein Fest sein für das Buch, für die Literatur, für die Kunst und Kultur in einer Zeit, in der Kunst und Kultur gar nicht weit weg von uns in einem Krieg systematisch bekämpft wird.
Dieser Krieg gegen die Ukraine wird vielerorts Thema sein auf der Buchmesse. Einen russischen Nationalstand wird es ausdrücklich nicht geben. Halten Sie das für eine kluge Entscheidung?
Ja, ich glaube, das ist nachvollziehbar, denn es wäre ja sozusagen ein offizieller Stand gewesen. Und ich glaube, das kann man in diesen Tagen nicht tun, wo vor wenigen Tagen in Cherson der Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters getötet worden ist von russischen Soldaten, weil er sich geweigert hat, ein Jubelkonzert für Putin zu dirigieren. Also ich glaube, es ist richtig, dass wir auch bei uns sehr deutlich machen, es darf keinen Russen-Boykott geben, aber jetzt einen offiziellen staatlichen Repräsentanten Russlands einzuladen, das glaube ich wäre nicht nachzuvollziehen gewesen. Wir aber ist in Frankfurt das ukrainische Buchinstitut, wir haben das mit unserem Haus mit unterstützt, dass sie da sind und es wird ganz sicher auch Vereinbarungen geben, wie wir Übersetzungen mit unterstützen können und in Ukraine mehr Bücher gelesen werden können.
Blicken wir auf die Probleme der deutschen Buchbranche. Sie, Frau Roth, unterstützen mit verschiedenen Instrumenten des BKM bereits die Branche. Stichwort Neustart Kultur, Verlagspreis, Buchhandlungspreis. Aber insbesondere die unabhängigen Verlage, die ja so eine wichtige und anspruchsvolle literarische Bildungsarbeit leisten, die warten noch ganz dringend auf die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte zusätzliche Förderung. Wann kommt die? Haben Sie gute Neuigkeiten auf dieser Buchmesse zu verbreiten?
Wir werden natürlich über die Mehrwertsteuer reden, die ja jetzt schon reduziert ist. Wir werden darüber reden wollen und müssen, wie wir tatsächlich die Vielfalt der Verlage stützen können. Wir werden darüber nachdenken, wie können wir bei den Energiepreisen helfen. Das ist ja etwas, wo wir gerade auch mit dem Finanzministerium sehr intensiv verhandeln. Also wir tun alles, was geht. Nur ich kann Ihnen heute nicht sagen, was die konkreten Unterstützungsmittel sein werden angesichts von Krisen, die wir heute auch noch gar nicht abschätzen können, was morgen passiert.
Also eine enorm große Branche. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat allein 4.500 Mitglieder und alle wollen etwas von Ihnen. Frau Roth, was antworten Sie jemandem aus einer, vielleicht sagen wir mal, kulturfernen Branche, der fordert, dass sich auch die Literaturbranche in dieser Krise womöglich gesund schrumpfen muss, also dass Insolvenzen unvermeidbar sein werden?
Ich will nicht über Insolvenzen reden, aber ich will darüber reden, wie tatsächlich Beiträge geleistet werden können von allen in extremen Krisenzeiten. Wie kriegen wir eine Stabilität hin in dieser Branche, die uns so reich macht? Die Literatur ist die Stimme unserer Demokratie und deswegen braucht sie alle mögliche Unterstützung.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse. Los ging's gestern schon im Frankfurter Römer. Traditionell wird am Eröffnungsvorabend der Deutsche Buchpreis verliehen und der ging in diesem Jahr an Kim de Lorison für den Roman Blutbuch. Wer ist Kim de Lorison? Die offizielle Vita gibt da mehr Rätsel auf, als dass sie Antworten liefert. Da heißt es nämlich, geboren 2666 auf Gavin, vor dem Debüt Blutbuch versuchte Kim mit Nachwuchspreisen Attention zu erringen, unter anderem mit dem Textstreichwettbewerb für ungeschriebene Lyrik, dem Treibhauswettkampf für exotisches Gewächse und dem Damenprozessor. Soweit zum biografischen Verwirrspiel. Was man ziemlich sicher weiß, Kim de Lorison, eine non-binäre Person, stammt aus der Schweiz. Und das war in der Dankesrede zu hören, in den Worten an die Mutter.
Mami, wenn du das siehst, ich habe dich so gern und es ist so schön zu sehen, wie du dich wieder aufblühst und wie du den Schmerz zulässt.
Kim de Lorison im Original-Originalton, gestern bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises. In der Preisbegründung heißt es, mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de Lorisons Roman Blutbuch nach einer eigenen Sprache. Zugeschaltet ist uns jetzt der Literaturkritiker Helmut Böttiger. Die Mutter hat Kim de Lorison gestern Abend adressiert auf der Bühne, Herr Böttiger. Aber in Blutbuch geht es nicht zuletzt um eine Großmutter. Was genau ist das Thema dieses Romans? Was ist das Thema der non-binären Erzählfigur?
Ja, genau das ist das Thema, das Non-Binäre, die Entwicklung der Hauptperson, die auch Kim heißt, hin zum Bewusstwerden des eigenen Körpers und die Entdeckung des Genderfluiden als die eigene Identität.
Nur das in Anführungsstrichen, was natürlich schon genug ist, aber was ist das genau mit der Großmutter? Wie kommt die ins Spiel?
Die Großmutter, an die werden Briefe geschrieben. Das ist eine Figur, die zwiespältig ist, weil sie eigentlich so das altherkömmliche Familienbild repressiv repräsentiert, aber gleichzeitig auch so eine Schutzfunktion hat. Und das Wortspiel mit Großmutter, Großmäher, das Meer, in dem dann der Körper eintaucht und sich verflüssigt, alles fließt, das ist natürlich eine Grundebene des Romans.
Alles fließt, da horche ich auf, denn Kim de Lorison spricht selbst davon, eine Écriture fluid gefunden zu haben, eine fluide, flüssige Schreibe, wenn man das so übersetzen darf. Wie liest sich die?
Ja, man muss sagen, das ist ein Debüt und es hat natürlich alle Anzeichen eines Debüts. Es ist stark emotional, es hat zum Teil eine sprachliche Wucht, arbeitet mit verschiedenen Versatzstücken, die blockartig aneinandergereiht werden. Und Stärken und Schwächen eines Debüts sind da sehr stark vorhanden. Es geht um Adoleszenzproblematik, das, was man immer als Coming-of-Age-Roman so bezeichnet, dieses Zu-sich-selbst-Finden. Und dazu gehören auch so Formulierungen wie die Anklage gegen die weißen Männer, die über 25 sind. Also diese Ebene des Coming of Age, dieses sich mit der Pubertät auseinandersetzen und darüber hinauswachsen, den eigenen Körper zu thematisieren, das ist schon grundlegend für dieses Debüt. Und ich glaube, es geht vor allem um das Thematische, was die Jury sehr überzeugt hat, weil das ist natürlich ein Thema, das in den Medien, in den Feuilletons im Moment sehr virulent ist. Das Genderfluide, die Gender-Thematik generell und es geht auch um die Performance-Qualitäten. Der literarische Text selbst stand, glaube ich, gar nicht so im Mittelpunkt.
Apropos Performance, bei der Dankesrede hat Kim de Lorison nicht nur Berndeutsch gesprochen, wie wir gehört haben, sondern hat auch gesungen und hat sich in Solidarität mit den Frauen in Iran vor dem Publikum den Kopf geschoren. Also ein politischer Auftritt auch in Ihren Augen?
Was politisch ist, darüber kann man sich da lange den Kopf zerbrechen. Also als politische Äußerungen hat er ja gesagt, es gehe um Liebe und Hass, um die Unterdrückung des Körpers. Und dieser Bezug auf die Frauen im Iran, das kann durchaus auch etwas Zwiespältiges haben. Weiß nicht, ob die Frauen im Iran dieselben Formulierungen finden würden wie Kim de Lorison, dass es um die Unterdrückung des Körpers geht. Das ist auch ein bisschen eurozentristisch vielleicht, ein bisschen westlich fixiert. Da wird die Problematik der Frauen im Iran auch vereinnahmt für die eigene Körperpolitik. Und ich weiß nicht, ob man im Iran das nicht ganz anders formulieren würde, was ihre Probleme sind.
Jetzt haben Sie vorhin unterschieden zwischen dem Inhalt und aber auch der Sprache. Die Jury lobt ja, wie schon gesagt, die kreative Energie und auch die literarische Innovationskraft. Zu welchem Urteil kommen Sie nach der Lektüre von Blutbuch, Herr Böttiger? Der richtige Roman für den Deutschen Buchpreis?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil es spielt ja mit den Ebenen auch von Grenzüberschreitung, mit Tabubrüchen. Und wenn man das gesehen hat, auf welche Partystimmung diese Preisverleihung stieß, dass das eigentlich einhellige Begeisterung war, das ist fast so etwas wie ein performativer Widerspruch, weil so provokativ kann das eigentlich gar nicht sein. Da werden eher offene Türen eingerannt. Also es gibt andere Romane in diesem Herbst, die offenkundig provokativer sind, wie der Roman von Thomas Melle, der auf merkwürdige Abwehrmechanismen stieß. Abwehrmechanismen, die bei Kim de l'Horizon gar nicht da sind. Also da ist vielleicht sogar so eine Art Mainstream mit dabei bei ihm.
Das sagt der Literaturkritiker Helmut Böttiger über Kim de l'Horizon und den Roman Blutbuch, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2022. Und wir kommen gleich zum nächsten Kulturpreis, dem Kurt-Schwitters-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Der geht einher mit einer Ausstellung im Sprengel-Museum Hannover. Im Idealfall also Win-Win für alle Beteiligten. Die Preisträgerin heißt in diesem Jahr Phyllida Barlow, bekannt für ihre raumgreifende Kunst. Denn die englische Bildhauerin schafft sperrige, großdimensionierte Arbeiten aus Pappe und Holz, aus Zement und vor allem aus Farbe. So zum Beispiel 2017 im britischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Jetzt in Hannover zu sehen, Breach, das heißt so viel wie brechen, übertreten, verletzen. Und somit steckt das Raumgreifende bereits im Titel der Arbeit, die Phyllida Barlow für das Sprengel-Museum und den Schwitters-Preis gemacht hat. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber habe ich gefragt, bringt diese neue Arbeit von Phyllida Barlow die Halle des Sprengel-Museums quasi zum Bersten?
Ja, sie schlägt da eine Bresche. Sie müssen sich vorstellen, dieser Raum ist über 40 Meter lang, 16 Meter breit und 7 Meter hoch. Von oben kommt Tageslicht und unten so grauer Betonbau, also so ein bisschen üsselig. Ne? Also nicht schön, keine Stellwände und nichts. Und dann kommen sie da rein, es ist ein kleiner Eingang, und dann kommt auf sie zu ein Kantholz, ich sag mal 30 mal 30 Zentimeter, bohrt sich ihnen entgegen und sie denken, was ist das denn? Sie können das gar nicht überhaupt erfassen. Im ersten Moment dachte ich so ein bisschen wie so ein Fachwerkhaus nach dem Erdbeben. Man sieht dann noch ein bisschen Fassaden, dann ist was runtergebröckelt, dann können Sie da so gucken, da ist so ein bisschen Hinterhof, dann ist ein bisschen Farbe. Von einer Seite ist ganz wenig Farbe und dann gehen Sie rum und können überall durchgucken. Es ist so wie Fenster und was das Schöne ist, es ist ein White Cube. Die Wände sind weiß gestrichen und überall, wo Sie durchgucken, haben Sie praktisch ein neues Bild vor dieser Wand. Und dann hängen da eben auch ja Paneele drin, das sind Pressspanplatten. Und bei diesen Pressspanplatten ist es so, die haben eine Textur und eine Struktur. Und die Struktur ist kristallin. Da können Sie ja manchmal die Span so rauspulen. Und wenn das jetzt gestrichen wird, dann sieht das aus wie ein tolles Gemälde. Dabei geht sie da einfach nur mit dem Quast oder so, mit dem Schrubber drüber und macht die Farbe drauf und dann auch am liebsten kitschige Farben wie Rot oder Rosa.
Erst durch das Publikum werde ihre Arbeit komplett, so hat es Phyllida Barlow mal gesagt, sinngemäß zumindest. Also man nähert sich diesem Werk, jeder aus seiner eigenen Perspektive, und man wird es nie komplett sehen können, sondern man hat immer nur den kleinen Ausschnitt, so wie man gerade eben hochguckt.
Ja, und Sie können auch nicht reingehen, das hat was Labyrinthisches. Und als ich da war, war es noch im Aufbau und dann waren Mitarbeiter von ihr, die da oben Balanceakte üben. Das Ganze ist nicht gedübelt, gar nicht, das ist genagelt und das wird auch vor Ort einfach so, da gibt's keinen Plan. Sie ist gekommen, hat die Halle gesehen und hat gedacht, was mache ich, diese Riesenhalle. Und dann gab es so eine Zeichnung, die durfte ich sehen. Da hat sie wie so einen Blitz auf dem Boden, so einen Zickzack. Dass das Ganze eine Zickzack-Grundform hat, sehen Sie überhaupt nicht. Sie sagen es richtig, es ist überhaupt nicht zu erfassen. Aber dann denken Sie doch wieder, das ist ein kleiner Balkon. Und dann gucken Sie hoch, dann sieht das aus wie so ein Führerhäuschen von so einem Kran, wo oben immer einer drin sitzt und arbeitet. Und dann denken Sie eben doch Bilder. Aber sie ist eine, die nie gemalt hat. Und wenn Sie sich vorstellen, wie sie angefangen hat, sie ist erst ganz, ganz spät auf den Markt gekommen. Sie hat unterrichtet, seit seit den 80er Jahren, hat tolle Schüler wie Rachel Whitehead oder Douglas Gordon, die richtig berühmt und bekannt sind. Sie ist eigentlich jetzt erst durch die Biennale bekannt geworden und sie hat dann zu Hause, sie hat 5 Kinder und hat gedacht so, wie mache ich das jetzt zu Hause, und hat abends im Dunkeln gesessen. Und dann hat sie das Bügelbrett genommen und dann hat sie ein Regal genommen und so hat sie angefangen eigentlich mit ganz einfachen Materialien, und das ganz große Ästhetische oder die Malerei, das hat sie nie interessiert, eigentlich auch nicht die Skulptur. Das Ganze ist mehr ein Gebäude, mehr eine Erscheinung, die ja nach dieser Ausstellung wieder zurück, und dann kommt sie nach London ins Atelier und wird irgendwo auf andere Weise wieder recycelt.
Nun soll ja jedes Werk, was mit dem Kurt-Schwitters-Preis ausgezeichnet wird, irgendwie einen Bezug zum Namensgeber haben. Haben Sie den entdeckt zu Kurt Schwitters, dem Dadaisten?
Ja, vielerlei. Zum Beispiel dieses Prinzip. Das Ganze ist ja eine Collage aus ganz verschiedenen, aus Gipsplatten und was sie alles so findet und Farbe. Und unten im Keller wird gerade wieder aufgebaut der Märzbau von Kurt Schwitters, den Kurt Schwitters 1933 gebaut hat, der nie richtig vollendet ist und der auch so ein labyrinthisches Häuschen ist, was auch nie für die Dauer gedacht war und was jetzt unten aufgebaut wird wieder. Und dann kann der Besucher sehen, was man mit Architektur oder was man dramatisch eigentlich errichten kann, bühnenhaft.
Christiane Vielhaber über Breach, die neue Arbeit der britischen Bildhauerin Phyllida Barlow, zu sehen im Sprengel-Museum in Hannover. Und nun kommen wir zurück nach Frankfurt, zumindest virtuell, wo zur Stunde in Illustrer Gesellschaft die Buchmesse eröffnet wird. Der deutsche Bundespräsident ist angereist, so auch das spanische Königspaar mit der bekennend viellesenden Königin Letizia. Spanien schließlich ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse. Doch bei allem royalen Glanz findet das Herbsttreffen der Buchbranche unter dem Eindruck der diversen Krisen statt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth haben wir dazu schon gehört in der Sendung. Auch die Buchmesse hat sich verändert, hat sich verändern müssen. Von morgen früh bis Sonntagabend findet vieles wieder auf dem Messegelände statt, aber auch online. Und somit hat mein Kollege Jan Drees aus der Deutschlandfunk-Buchredaktion die Eröffnung vom Kölner Funkhaus aus im Netz verfolgen können und ist jetzt bei mir im Studio. Jan, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise, wie präsent waren diese Themen bisher zumindest bei der Eröffnungsgala?
Bei der Eröffnungsgala, die gerade noch stattfindet, muss man sagen, schon im Vorfeld haben ja die Verantwortlichen der Messe immer wieder betont, diese Frankfurter Veranstaltung, die bis Sonntag läuft, sei eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, also raus aus den Echokammern, vor allen Dingen der digitalen Welt. Und in diesen Echokammern spiegeln sich nun mal die Krisen unserer Zeit, verstärken sich, ob es jetzt um Themen wie Krieg, Corona oder auch um Identitäten geht. Und dafür braucht es verschiedene Formen der Übersetzung. Und das bekräftigte auch Buchmessendirektor Jürgen Boos heute bei der Eröffnung.
Wir haben zum Teil, glaube ich, das Zuhören verlernt. Sie haben die ganzen Krisen auf der Welt angesprochen. Und um zuhören zu können, muss ich mich hineinversetzen können in jemand anders. Und dazu brauche ich die Übersetzung,
sagt Jürgen Boos heute bei der noch laufenden Eröffnung dieser Buchmesse, bei der auch sprechen wird die spanische Schriftstellerin Irene Vallejo. Die wird erinnern, ich sage, sie wird erinnern, weil mir nur die Redemanuskripte vorliegen und sie währenddessen, während wir hier sind, diese Reden noch stattfinden. Sie wird sagen, während die Diskurse toben, die uns spalten, sollten wir all jene würdigen, die im Stillen wirken. Das sind halt die Verlagsmenschen, aber eben auch die Übersetzer, und von diesen Übersetzern werden wir einige brauchen in den kommenden Jahren. Übersetzen bedeutet ja nicht nur Übersetzen aus anderen Sprachen, sondern auch möglicherweise Übersetzen die Sprache jener, die für den Krieg sind, in die Sprache derjenigen, die dagegen sind.
Damit haben wir schon den Ehrengast Spanien ein bisschen gehört. Wenn die Feierstunde vorbei ist, dann wird so gegen 6:30 auf dem Messegelände der sogenannte Ehrengast-Pavillon eröffnet. Welche Impulse hat die spanische Delegation denn jetzt gerade eben bei der Veranstaltung noch gegeben?
Ja, Spanien, das Land von Cervantes, Don Quixote, tritt auf unter dem Motto sprühende Kreativität. Das klingt jetzt erstmal wie ein Werbespruch eines Frisiersalons, doch für literarische Impulse ist dieses Land selbstverständlich seit Jahrhunderten bekannt. Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molina wird gleich sprechen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich sein Roman Die Augen eines Mörders. Und er wird daran erinnern, wie er bereits 1991 dort war. Damals war Spanien auch schon Gastland, kam gerade aus einer Diktatur. Und Molina wird appellieren an den Reichtum einer pluralistisch ausgerichteten Literatur, die, man hört es immer wieder, zugleich auch demokratiesichernd sei.
Auch diese Buchmesse steht unter dem Eindruck gegenwärtiger Herausforderungen. Wie wirken die sich auf das Messegeschehen aus, auch in den kommenden Tagen?
Ja, wegen der Reisebeschränkung wird es keine chinesischen Stände geben. So fällt auch eine der größten Absatzmärkte für das Lizenzgeschäft der Branche aus. Der Vorsicht anderer Länder zum Trotz wird es wiederum pünktlich zur Corona-Herbstwelle keine Maskenpflicht in den Hallen geben. Die Befürchtung, dass wir also hier ein Super-Spreading-Event haben, ist nicht komplett aus der keimverseuchten Luft gegriffen. Erstmals wird es ein Antidiskriminierungsteam von der Messe geben. Die werden ansprechbar sein, sobald man diskriminiert wurde. Man kann sich an die wenden für ein Erstgespräch. Ich zitiere hier aus einem Interview mit den Mitarbeitenden des Bundes für Antidiskriminierungs- Bildungsarbeit vom Branchenmagazin Börsenblatt. Die haben gesagt, man könne sich an sie wenden, wenn man Ausgrenzungserfahrungen beispielsweise aufgrund seines sozialen Status, seiner sexuellen Orientierung, seiner ethnischen Herkunft oder auch aufgrund seines Gewichtes hat.
Das also ist zu erwarten in den kommenden Tagen. Vielen Dank, Jan Drees war das aus der DLF Literaturredaktion zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Die Veranstaltung läuft in diesem Moment. Geht der spanische König ans Rednerpult. Ja, und die Buchmesse, die wird in den kommenden Tagen immer wieder Thema sein, hier bei uns in Kultur heute und immer auch live aus Frankfurt ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Jetzt geht's nach London, denn auch dort wurde gestern Abend ein wichtiger Literaturpreis verliehen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Der Booker Prize gilt als wichtigster Literaturpreis Großbritanniens und in diesem Jahr geht er an einen Schriftsteller aus Sri Lanka, an Shehan Karunatilaka. Ausgezeichnet wird er für seinen Roman The Seven Moons of Mali Almeida. Das Buch spielt Anfang der 90er Jahre während des Bürgerkriegs in Sri Lanka. Es geht darin um einen Kriegsfotografen, der aus dem Jenseits seinen eigenen Tod aufzuklären versucht. Das Buch ist eine humorvolle Satire, mit der der Autor aber eine ernste politische Botschaft senden will.
Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch in 10 Jahren in einem Sri Lanka gelesen wird, in dem klar ist, dass Rassismus, Korruption und Gewalt niemals funktionieren.
Der Schriftsteller Shehan Karunatilaka über sein Buch The Seven Moons of Mali Almeida, für das er den diesjährigen Booker Prize bekommt. Der mit 50.000 Pfund dotierte Literaturpreis wird Jahr für Jahr an den Autor oder die Autorin eines englischsprachigen Romans vergeben, der im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurde. Das Museum Hamburger Bahnhof in Berlin macht das Licht aus. Die Lichtinstallation des Künstlers Dan Flavin, die seit vielen Jahren die Außenfassade des Museums ziert, wird abgeschaltet. Das Haus möchte damit in der Energiekrise ein Zeichen setzen und seinen Beitrag zur Einsparung knapper Ressourcen leisten, erklärte einer der Direktoren des Museums für zeitgenössische Kunst. Die Installation von Dan Flavin besteht aus grünem Licht und blauen Neonröhren. Der US-amerikanische Künstler hatte sie zur Eröffnung des Museums 1996 sich anbringen lassen. Seither war dieses schon von weitem sichtbare Kunstwerk das Erkennungszeichen des Museums. Die Lichtinstallation soll nun voraussichtlich bis Ende März kommenden Jahres ausgeschaltet bleiben. Der belgische Historiker, Bestsellerautor und Indonesienkenner David van Reybrouck hat die in Deutschland geführte Debatte um die diesjährige Documenta kritisiert. Es sei bedauernswert, dass Deutschland so wenig Bemühungen gezeigt habe, sich wirklich auf die indonesische Perspektive einzulassen, sagte Reybrouck der Dreisatzsendung Kulturzeit. Zwar sei unbestritten, dass auf der vom indonesischen Kollektiv Ruhan Grupa kuratierten Documenta antisemitische Kunst gezeigt wurde. Es sei allerdings falsch und problematisch gewesen, die gesamte Ausstellung als antisemitische Veranstaltung zu bezeichnen. Es habe ihn überrascht, dass deutsche Medien dies stets aufs Neue wiederholt hätten, so David van Reybrouck, der in diesen Tagen sein neues Buch über Indonesien auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt. Und uns hat die Nachricht erreicht, dass der Pianist Michael Ponti gestorben ist. Er war bekannt für seine Interpretationen von Werken von Sergei Rachmaninow und Peter Tschaikowski. Daneben spielte er aber auch sehr gerne Musik von unbekannteren Komponisten, deren Werke sich auch auf seinen zahlreichen Schallplatten wiederfinden. Ponti trat als Solist auf, spielte aber auch mit großen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und über 20 Jahre lang in einem Trio mit einem Geiger und einem Cellisten. Er hatte sich allerdings schon vor vielen Jahren aus dem Konzertleben zurückgezogen und ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Enne Seidel. Um die Reaktionen auf das gestrige Kanzlermachtwort geht's gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten um 18 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.